SWR 2 Forum.
Typisch deutsch, Krise und Chancen der Vereinskultur. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Ein Witz lautet: Was tun 7 Deutsche allein auf einer Insel? Antwort: Sie gründen einen Verein. Mit 7 Leuten fängt es an. Mehr als 600.000 Vereine gibt es derzeit. Während viele traditionelle Vereine nicht wissen, wie es weitergehen soll, boomen derzeit Vereine, die sich mit Fragen der Migration auseinandersetzen. Einerseits werden Vereine als Vereinsmeierei belächelt. Andererseits ist es gerade diese speziell deutsche Organisation, die es immer wieder schafft, Menschen zusammenzubringen. Und darüber diskutieren nun im SWR2-Forum Ali Ertan Toprak. Er ist der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland. Gerd Rudolph, Präsident des Badischen Sportbundes und Vereinsvorsitzender des SSC Karlsruhe unter anderem. Und Professor Dr. Annette Zimmer, Politikwissenschaftlerin von der Universität Münster. Und ihr Spezialinteresse seit vielen Jahren, das sind eben die Vereine. Frau Zimmer, aus meinem Umfeld bekomme ich mit, dass manche Vereine die Corona-Zeit relativ gut hinter sich gebracht haben. Andere wiederum kommen nicht mehr so richtig in Schwung. Schon in der ersten Frage also eine Differenzierung. Die Vereinslandschaft ist vielfältig und man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Und wenn man es doch versucht, vielleicht mit dem distanzierten Blick der Statistik, geht es dem Vereinsleben in Deutschland gut? Geht es ihm zunehmend besser oder schlechter, Frau Zimmer?
Natürlich, das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil also Vereine, wie Sie schon sagten, sind unheimlich vielfältig. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, also wie Vereine in Deutschland mit der Corona-Krise klargekommen sind. Wenn man das so ein bisschen verallgemeinern kann, kann man sagen, dass eigentlich diejenigen, die relativ klein sind, also wo man sich noch gut kennt und sich regelmäßig trifft und ein also Vereinsleben hat im traditionellen Sinn, die sind eigentlich ganz gut klargekommen, während also Vereine, und das ist die zunehmende Tendenz, die jetzt also eher als Dienstleistungsunternehmen arbeiten, auch im Sport, haben eigentlich Schwierigkeiten, weil, dann bricht sozusagen also die Nähe also weg, man sieht sich nicht mehr so und dann überlegt man sich, bleibt man dabei, bleibt man nicht dabei. Und für diese ist es halt doch schwieriger geworden. Während die Vereine, die nur Dienstleistungen anbieten, also die nicht so einen Mix haben wie die klassischen Sportvereine zwischen Ehrenamt und Dienstleistungsorganisation, die also hauptsächlich also mit hauptberuflichen arbeiten, die wiederum haben wie kleine und mittlere Unternehmen auch von den Unterstützungsmaßnahmen profitiert. Und da waren die Folgen also nicht so stark. Also auch eine schwierige, differenzierte Antwort, also die in ihre Richtung geht. Man kann nicht alle Vereine über einen Kamm scheren.
Herr Rudolph schaut schon etwas skeptisch, wahrscheinlich mit Grund. Herr Rudolph, Sie sind ja seit kurzem Präsident des Badischen Sportbundes und als solcher Ansprechpartner für so ziemlich alle Fragen des Vereinssports in der Region. Sie leiten auch den Sport- und Schwimmclub Karlsruhe mit 8.000 Mitgliedern. Wahnsinnig viel. Erst war es Corona, jetzt sind es die Energiepreise und laufend sind es viele handfeste Probleme, mit denen es jeder Verein ja immer zu tun hat, insbesondere Sportvereine, für die Sie zuständig sind. Kommen die mit den ständig kleinen und großen Krisen gut zurecht?
Ich muss Frau Zimmer zustimmen, dass die finanzielle Situation der Vereine tragbar war während der Corona-Zeit, allerdings nicht wegen der Unterstützungsmaßnahmen, sondern 2020 war es so, dass die Mitgliedsbeiträge ja weiter geflossen sind, allerdings keine Ausgaben an Training, an Übungsleitern, an Hallenkosten und so weiter angestanden sind. Insofern war 2020 ein finanziell eher gutes Jahr für die Vereine. Schlecht wurde es erst 2021, als nämlich dann der Mitgliederrückgang zu spüren war. Es war aber kein Mitgliederrückgang, sondern neue Mitglieder blieben aus, weil man ganz einfach keine Maßnahmen für Mitgliedergewinnung, für Tag der offenen Tür und so weiter ausrichten konnte, damit neue Mitglieder eintreten. Und jeder Verein hat eine Fluktuation von 5-10% pro Jahr, sodass er mit neuen Mitgliedern wieder aufgestockt werden muss. Allerdings hat man auch in der Zeit gesehen, dass die Vereine sehr, sehr flexibel reagieren, wie man in vielen Maßnahmen ja gesehen hat während Corona, mit Online-Kursen, mit Unterstützung von Familien, von sozial Benachteiligten und vielen, vielen anderen mehr.
Sie sind Vorsitzender eines der größten Vereine in Deutschland mit 8.000 Leuten. Nee, gibt es noch größere?
Also in Deutschland, ADAC, das muss ich leider revidieren, in Deutschland gibt es deutlich größere. In Baden-Württemberg gehören wir mit zu den größten Mehrsparten-Sportvereinen.
Haben wir das geklärt? Aber sind Sie eher so ein Dienstleistungsverein? Sieht man in Ihnen eher den Dienstleister, wie das Frau Zimmer eben angesprochen hat? Oder ist das noch so familiär wie auch in kleinen Vereinen, die vielleicht nur 100, 200, 300 Mitglieder haben?
Trotz der Größe ist das Vereinsleben sehr intensiv. Das heißt, wir verstehen uns nicht als rein Dienstleistungsverein, wobei wir unsere Angebote natürlich qualitativ und quantitativ sehr hoch hängen, insbesondere die Qualität, was das angeht. Allerdings verstehen wir uns nicht als reiner Dienstleister, sondern das Vereinsleben, insbesondere mit dem Ehrenamt und mit entsprechenden gemeinschaftlichen Erlebnissen, wird sehr hoch gehängt.
Herr Toprak, jetzt bringen wir Sie auch noch ins Spiel. Sie sind mehr als ein Vereinsvorsitzender, Sie sind der Vorsitzende des Vereins, unter dessen Dach sich unterschiedlichste Immigrantenvereine organisieren. In Ihrer Szene boomt also das Vereinswesen. Der Verein als solcher leidet ja unter dem Vorurteil, etwas altbacken zu sein. Und dann kommen Menschen aus aller Welt zu uns und sagen sich, lass uns mal einen Verein gründen. Ich spitze meine Frage mal zu, Herr Toprak. Sind Migranten etwa Vereinsmeier?
Kommt drauf an. Also man muss auch vorsichtig sein. Die Migranten sind auch kein monolithischer Einheitsblock. Also es gibt auch unter den Migranten eine wirklich große Vielfalt. Und es gibt Communities, die sehr gut organisiert sind und ein aktives Vereinsleben haben. Dann gibt es wieder Communities, die schwer zu erreichen sind. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Migrantenorganisation in Deutschland ist eines der ältesten und größten Migrantendachorganisationen. Das haben klassische Migrantenvereine aus der Gastarbeitergeneration gegründet als Kulturvereine, um auch ein Stück weit die Heimat dort zu leben. Aber mittlerweile sind wir in erster Linie für die Integrationsarbeit aktiv. Aber es gibt auch viele Sportvereine unter unserem Dach, Kulturvereine, Kunstvereine. Also es ist wirklich eine große Bandbreite von aktiven Vereinen. Wobei ich sagen muss, dass wir auch Probleme haben mit Nachwuchs sozusagen. Da ähneln sich wieder die Probleme zu den Vereinen der Mehrheitsgesellschaft.
Aber das ist ja gerade das große Wunder, dem wir hier auch ein bisschen auf die Spur kommen wollen. Diese unfassbare Heterogenität der Vereinslandschaft einerseits und alle mit der gleichen juristischen Konstruktion, die relativ simpel ist. Wann haben Sie die Attraktivität des Vereinswesens entdeckt?
Ja, also ich schon sehr, sehr früh, sehr früh. Also ich komme aus einem sehr aktiven politischen Elternhaus. Mein Vater war Lehrer und ich kann mich sehr gut daran erinnern, in meiner Kindheit, 80er Jahre, dass meine Eltern Mitglied in einem deutsch-türkischen Freundesverein waren, wo wirklich auch deutsche und türkeistämmige gemeinsam gekocht, gefeiert haben und ich habe schon als Kind das lernen können und meine Eltern haben mich auch sehr früh in deutsche Sportvereine geschickt und das hat mit dazu beigetragen, dass bei mir die Integration sehr gut geklappt hat, dass ich mich auch sehr schnell mit dieser Gesellschaft identifizieren konnte. Also ohne mein Engagement als Kind wäre vielleicht meine Integration auch anders verlaufen.
Hm. Bei mir war das ganz anders. Ich bin zu einem Verein gekommen, eigentlich über die wissenschaftliche Beschäftigung. Das war, also nach meiner Promotion war ich in den USA, so im Forschungs- und Arbeitsaufenthalt. Und auch damals war es schon America First. Und da hieß es also, wir sind die Nation of Joiners und wir machen alles also untereinander und miteinander. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, das kann doch gar nicht sein. Du warst doch da früher im Turnverein, kein schöner Land in dieser Zeit, haben wir mal gesungen, um die Weihnachtszeit herum. Also wir haben doch so viele Vereine, das kann doch irgendwie nicht stimmen. Und so fing das an, meine Beschäftigung, also mit dem Vereinswesen. Und in der Tat stimmt das auch gar nicht. Ne? Also es gibt also andere Länder, die ebenso ausgeprägte Nation of Joiners sind, wie die Amerikaner. Und das also fand ich sehr prägend für mich eigentlich auch dann für den weiteren beruflichen Werdegang.
Also meine Motivation, mich jetzt zu engagieren ehrenamtlich für Vereine, für den Sport in Baden-Württemberg, rührt genau daher, dass ich als Kind im Verein groß geworden bin und meine Eltern mich sehr früh in den Verein reingebracht haben und ich dort eben diese Gemeinschaft erlebt habe, diese Kameradschaftlichkeit, all das, was man gelernt hat, Respekt, Disziplin, Fairness, das, was Kinder und Jugendliche an Werte erfahren, erfährt man in der Regel in einem Verein und insbesondere auch in Sportvereinen. Und genau das wollte ich, dass das meinen Kindern und meinen Enkeln auch passiert, dass die in einem gesunden Verein aufwachsen und dort ihre Zeit verbringen. Und das ist mir bis heute auch gelungen. Und dafür möchte ich auch mich heute noch ehrenamtlich einsetzen. Und es macht mir einfach auch Spaß zu sehen, wie Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch Ältere in Vereinen sich wohlfühlen und diese Gemeinschaftserlebnis haben.
Frau Zimmer, Sie haben vor mehr als zwei Jahrzehnten ein Grundlagenwerk über das Vereinswesen geschrieben und dort heißt es, der Verein erlebt eine unerwartete Renaissance. Damals schon wurde das so von Ihnen festgestellt. Das scheint so eine Art Leitmotiv zu sein. Der Verein gilt eigentlich immer, wenn man, egal wann man irgendwie in die Presse guckt oder in die Artikel, immer ist er antiquiert und dann ist er auch wieder modern. Was ist er denn nun?
Ja, also der Verein, Sie hatten ja gesagt, ist eine relativ einfach zu gründende Organisationsform. Also so einfach ist auch wiederum nicht, weil also der Eintrag ins Vereinsregister ist nicht so einfach, aber an sich braucht man eben nur 7 engagierte Personen und man also braucht dazu also kein Kapital. Und so ist eine Vereinsgründungen sind eigentlich immer so Indikatoren für gesellschaftliche Veränderungen und gesellschaftliche Herausforderungen. Und so kann man, wenn man so zurückblickt, kann man Wellen sehen, also der Vereinsgründungen und die Organisationen oder sagen wir die Engagierten reagieren dann auf Probleme der Zeit. Und das können soziale Fragen sein, das können Fragen sein der Integration, das können aber auch Fragen sein, die damit da zusammenhängen, dass die öffentliche Hand also weniger Mittel hat. Stichwort Fördervereine, das ist so der in den letzten Jahren am stärksten boomende Vereinstyp gewesen. Das können Defizite sein. In den 80er Jahren gab es einen Boom der Vereinsgründung in Verbindung mit Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen. Und so ist halt der Verein immer beides. Also gleichzeitig hochmodern und gleichzeitig sehr traditionell eben als Organisationsform.
Liegt es vielleicht daran, Herr Rudolph, dass die Vereine sehr praktisch denken? Also wenn einer ein Tor schießen kann, dann ist es ihm ziemlich egal, woher er herkommt. Wenn einer den richtigen Ton trifft im Gesangsverein, dann ist es eigentlich auch egal, ob er Deutsch kann. Hauptsache, er singt halt schön. Mitmachen scheint irgendwie gut zu funktionieren in der Integration. Da muss man nicht erstmal so verkopft aus dem Elfenbeinturm heran an die Sache gehen.
Ja, ein Verein ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Also ein Verein kennt letztendlich keine Grenzen, keine Sprachen, keine Religion, keine Herkunft, sondern man wird integriert, man wird im Verein willkommen geheißen und auch beruflich, altersmäßig, also komplett alles ist im Verein entsprechend vertreten, ob jetzt Handwerker, Schüler, Studenten oder Akademiker. Und das ist eigentlich das Schöne, dass diese Gemeinschaft genau da auch funktioniert und nicht nur unter seinesgleichen, wenn man jetzt die Gemeinschaft sucht. Also beim Sport ist es zumindest so. Das heißt, der Sport verbindet, egal wo der andere Mensch herkommt, welche Herkunft und welche beruflichen Hintergründe oder religiösen Hintergründe er hat. Ja. Das ist eigentlich das, was einen Verein attraktiv macht für alle Menschen.
Man beobachtet auch in der Vereinsszene eine gewisse Politisierung. Herr Toprak, im migrantischen Milieu, sind das dann dezidiert eher politische Vereine, die mit einem gesellschaftlichen Anliegen kommen, die sich sozusagen in Abgrenzung auch zu staatlichem Handeln äußern? Oder gibt es da auch diese Vereine, die einfach nur, wie vielleicht im Sportverein, ihren Spaß haben wollen?
Sowohl als auch. Wie gesagt, seit den 50er, 60er Jahren mit den Gastarbeitern in Deutschland sind auch die ersten Migrantenvereine hier entstanden. In den ersten 2 Jahrzehnten war das eher so Kultur-Heimatvereine. Aber natürlich, und es kommt auch darauf an, aus welchem Grund die Menschen hier nach Deutschland gekommen sind, ob sie als Arbeiter gekommen sind oder als politische Flüchtlinge. Und viele sind ja auch als politische Flüchtlinge gekommen und die haben natürlich auch hier politische Vereine gegründet, haben versucht von hier aus ihre Heimatländer politisch zu beeinflussen, sich für Demokratie, Freiheit einzusetzen. Aber es gibt eine große Bandbreite von Sport über Kultur. Natürlich muss man auch die religiösen Vereine hier nennen, Moscheevereine etc. Aber mittlerweile gibt es auch Elternvereine, Jugendorganisationen, Vereine von Künstlern und das Vereinsleben der Migranten ist auch sehr vielfältig. Wobei ich aber wiederum zum Bereich Sport irgendwas also gerne loswerden möchte. Als ich in den 80er Jahren in meiner Heimatstadt Recklinghausen im Ruhrgebiet in einen Fußballverein eingetreten bin, da habe ich zum Beispiel beim Polizeisportverein Recklinghausen Fußball gespielt. Und später, ab Mitte der 90er, haben sich auch ethnische Sportvereine gegründet. Und diese Entwicklung finde ich nicht so gut, weil es gerade im Sport besser wäre, wenn wirklich gemischte Mannschaften auf dem Fußballfeld auftreten. Und das macht mich so ein bisschen traurig und das würde ich gerne auch ändern wollen.
Wie? Frau Zimmer, hätten Sie eine Idee? Also früher waren die Vereine ja auch getrennt. Die Bürgerlichen haben in einem bürgerlichen Sportverein gespielt und die Arbeiter im Arbeitersportverein. Das hat sich dann alles irgendwie nivelliert und nun sagt Herr Toprak, es geht wieder auseinander.
Also ich glaube, man muss erstmal sagen, dass man nicht so ein ganz harmonisches Bild, also von über alle Vereine hinweg zeichnen darf. Weil es immer Vereine gab, die natürlich auch ausgrenzend waren. Dass sich bestimmte, also soziale Gruppen, also zusammengetan haben und wollten andere nicht dabei haben. Ich glaube, das muss man einfach, ja, so sehen, dass es halt so war. Und auch diese Tendenzen gibt es also immer wieder. Und wir haben ja also solche Tendenzen jetzt auch aktuell, ne, weil das ist so, was unter dem Schlagwort diskutiert wird über die dunkle Seite der Zivilgesellschaft. Und das sind eben Vereine, die entstehen, die eben, also ich sag's mal so plakativ, rechte Gruppierungen unter ihren Mitgliedern haben und die ja in einigen Gegenden in Deutschland auch also große Erfolge haben. Bei den Migranten, also Vereinen, ist es ja so, dass man beide also Tendenzen hat. Man hat die Tendenz, dass man also sich zusammenschließt und also so in der eigenen Community bleiben möchte und dass man also gleichzeitig aber dann auch Anschluss finden möchte. Und es gibt ja eine große Diskussion in der Migrationsforschung, also welcher Weg eigentlich der bessere sei. Also ob man also sich integriert, indem man also die eigene Kultur und die eigenen Traditionen bewahrt und in der Community bleibt. Oder ob man also sich so mehr assimiliert und in die Mehrheitsgesellschaft aufgeht. Und ich denke, auch da gibt es also keinen Königsweg. Was ich aber sehe, und das kann man also in der Forschung schon sehen, also dass wir unsere Gesellschaft auseinandergeht und dass es zunehmend also Tendenzen gibt, also dass bestimmte Gruppen mit anderen also nichts mehr zu tun haben wollen. Man hat eine Politisierung, das war ja auch ein Stichwort, was Sie genannt haben. Und es sind ja eine ganze Reihe von politischen neuen Gruppierungen entstanden und die ja dann auch unterschiedlich bewertet werden. Also ich nenne mal Attack. Es gab also ein Urteil also vom Bundesfinanzhof, wo gesagt wurde, also wir entziehen Attack die Gemeinnützigkeit, weil also solche Dinge wie Attack unternimmt, also kritisch aufzutreten, das dürfen uns nur Parteien machen. Das ist jetzt mittlerweile also wieder revidiert worden und die Ampelkoalition ist dabei, das anders zu sehen. Aber also die Zielsetzungen der Vereine, die wir haben, stammen ja noch aus dem 19. Jahrhundert. Und da ist also das politische Engagement, auch das Engagement für Menschenrechte und für Demokratie ist also nicht dabei, sondern es sind also gemeinnützige, mildtätige und kirchliche also Zwecke. Also die dann also zur Gemeinnützigkeit führen, aber eben nicht Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Und das soll jetzt ja verändert werden, weil es ja also eine Initiative der Europäischen Kommission gibt, dass man ein europaweites Vereinsrecht einführt und dass man also eine Harmonisierung des Rechts in Europa also anstrebt und dass man auch grenzüberschreitende Vereine zulässt. Also da ist für mich viel in Bewegung und es passiert sehr viel in dieser Richtung im Moment.
Typisch deutsch, Krise und Chancen der Vereinskultur, unser Thema hier im SWR2-Forum mit Professor Dr. Annette Zimmer, Politikwissenschaftlerin von der Universität Münster, Gerd Rudolf, Präsident des Badischen Sportbundes und Ali Ertan Toprak, Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland. Herr Rudolph, Frau Zimmer zweifelt ein Stück weit an der Harmonie im Verein. Gleichzeitig sagt sie, es gibt eine europäische Vision, das spricht dann mehr für die Harmonie. Wie erleben Sie es an der Basis? Also halten Sie den Laden noch zusammen oder spüren Sie auch, dass da unterschiedliche Strömungen gegeneinander arbeiten, wie immer die jetzt aussehen könnten?
Ja, also ich spreche hier für den Sport und für den Sportvereinen. Das war in den Beispielen von Frau Zimmer jetzt nicht zu erkennen. Also im Sport, Sie sagten vorhin, Sportverein geht man, um Spaß zu haben. Sport im Verein oder Sportvereine machen viel, viel mehr. Ja, ohne Sportvereine hätten Städte, Kommunen viel, viel mehr zu tun. Die Vereine kümmern sich um Kinder, um Jugendliche, um sozial Benachteiligte, um Ältere, um Kranke, um Flüchtende, die aufgenommen werden, die integriert werden. Das heißt, Vereine nehmen sehr wertvolle Aufgaben der Gesellschaft wahr und Herausforderungen der Gesellschaft wahr. Man ruft auch immer wieder nach Vereinen. Jetzt die Ukraine-Krise. Die Vereine haben die Flüchtenden aufgenommen, haben sie in Vereine integriert. Auch mein Verein hat 70 Ukraine-Flüchtende aufgenommen, kostenlos, damit es entsprechend auch sie hier am Vereinsleben teilnehmen können. In den Krisen zuvor schon, die da waren, ruft man immer wieder nach den Vereinen. Das heißt, Vereine, Sportvereine sind viel mehr als nur jetzt gehe ich rein, um zu kicken und Spaß zu haben, sondern die sind ein wesentlicher Teil der Gesellschaft und brauchen auch die entsprechende Wertschätzung von der Gesellschaft und den Kommunen und den Städten.
Aber das alles konfliktfrei, funktioniert das wirklich so? Also oder wie Herr Tubrak hat ja eben gesagt, es gibt so Tendenzen, dass sich einzelne Gruppen abspalten, um dann halt unter sich zu bleiben und ihren Sport zu machen.
Also die Tendenz kann ich nicht erkennen. Natürlich gibt es einzelne Vereine, die beispielsweise türkischstämmige Spieler einen eigenen Verein gründen oder spanische Spieler, abstämmige, die allerdings auch am Ligabetrieb natürlich teilnehmen und gegen alle Mannschaften und alle Ethnien spielen und alle Nationalitäten spielen. Aber das ist eine sehr, sehr kleine Anzahl von solchen Vereinen, ein Trend. Kann ich da nicht erkennen. Und innerhalb der Vereine, es ist eine große Solidar- und Wertegemeinschaft.
Wenn man das alles mal nimmt, was Vereine Gutes tun, auch in der Gesellschaft und für Menschen, die das brauchen, dann fallen einem zwei Worte ein, nämlich das etwas komplizierte deutsche Wort Daseinsvorsorge. Das ist etwas, was eigentlich der Staat leisten sollte, aber was er häufig nicht so ganz schafft. Und dann springen eben Ehrenamtliche ein, dann springen Vereine ein. Und damit werden die Vereine ein Stück weit auch ein Teil des deutschen Wohlfahrtsstaates. Kann man das so sagen, Frau Zimmer?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist sogar also ein Spezifikum also des deutschen Wohlfahrtsstaates, dass also der in Deutschland sehr früh mit Organisationen, also die hauptsächlich also mit bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamtlichkeit gearbeitet haben, sich zusammengetan haben und zusammengearbeitet, zusammen geplant haben. Daraus sind dann also was das entstanden, was wir heute Wohlfahrtsverbände nennen. Und unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände sind immer noch sehr, sehr viele soziale, also Organisationen, die in Vereinsform organisiert sind. Andere haben sich mittlerweile verändert und sind nicht mehr in der Form des Vereins, sondern sind als gemeinnützige GmbH organisiert oder als Stiftung. Aber das ist wirklich typisch für uns, dass also der ganze Bereich der sozialen Dienstleistungen wie auch des Krankenhausbereichs, da haben wir einen ganz hohen Anteil also von ja, Organisationen, die halt alle mal also Vereine waren und auch heute noch Vereine sind und immer noch in hohem Maße von also bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt leben. Ja.
Und in Ihrem Bereich, Herr Tubrak, ist das ja fast schon offiziell. Sie werden ja von der Bundesregierung, vom Bundesinnenministerium gefördert mit einer spezifischen Aufgabenstellung. Empfinden Sie sich als Mitspieler in Sachen Wohlfahrtsstaat?
Nicht ganz. Also wir leisten wirklich ehrenamtlich sehr viel für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die meisten Migrantenorganisationen vertreten ja nicht nur ihre eigenen Mitglieder, ihre eigene ethnische Community, sondern wir nehmen wirklich gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahr. Aber das Problem an unserem Wohlfahrtsgebilde, Staat oder Wohlfahrtsverbänden ist, dass die Wohlfahrtsverbände seit Jahrzehnten wirklich gute Arbeit leisten einerseits, auch den Migranten bei der Integration, beim Ankommen hier sehr helfen seit Jahrzehnten. Aber andererseits müssen wir feststellen, dass Migranten auf den Leitungsebenen kaum stattfinden. Das ist ein Problem. Also weder in den Vorständen, Führungsebenen ist der Anteil der Migranten in Wohlfahrtsverbänden sehr gering, so dass wir quasi von den Wohlfahrtsverbänden immer angesprochen werden, wenn wir sie dabei unterstützen sollen, die Zielgruppe zu erreichen. Aber beim Mitentscheiden auf der Führungsebene sind wir nicht dabei. Und das hat jetzt dazu geführt, dass Migrantenorganisationen auch ihre eigenen Wohlfahrtsverbände gründen wollen seit einigen Jahren. Und diese Entwicklung finde ich nicht so gut. Ich fände es viel besser, wenn die Menschen mit Migrationsbiografie in den bestehenden Wohlfahrtsverbänden wirklich integriert werden würden. Nicht als Empfänger von sozialen Dienstleistungen nur ausschließlich, sondern auch bei der Gestaltung dieser Arbeit. Und da müssen wir noch daran arbeiten, finde ich.
Ja, da gibt es einen Grund dafür. Und das ist ein großer Verband oder der größte überhaupt, das ist ja die Caritas. Und die ist ja der katholischen Kirche nahestehend. Und da sind ja einige Leitungspositionen, die sind einfach besetzt. Die werden gar nicht gewählt, sondern das sind immer kirchliche Würdenträger.
Und aber so allgemein, Frau Zimmer, in den Verein, gibt es da eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Zuwanderern oder ist das
offen? Es gibt bei vielen Vereinen gibt's halt die Tendenz, dass also man sich nicht kümmert um eine Personalentwicklung, also wer dann die Leitungsposition übernimmt. Und das trifft nicht nur, das trifft nicht nur Migrantinnen, sondern das trifft auch Frauen und es trifft auch junge Leute. Ne? Also wir haben in vielen, auch bei, also gerade bei kleineren Vereinen, also findet man häufig immer noch, sagen wir, die Herrschaft der gesetzten alten Herren. Das ist, kann auch ein Problem sein. Andererseits wollen das auch nicht viele machen, ne? Weil das ist halt mit viel Arbeit verbunden. Also eine Leitungsposition im Verein, das ist ein mühsames Ehrenamt, ne? Mit viel Zeitengagement.
Aber wenn ich da eingreifen darf, zum Beispiel ich als Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft die Migrantenverbände, habe das schon seit Jahren auf Bundesebene immer wieder angesprochen, auch gegenüber den Vertretern der deutschen Wohlfahrtsverbände. Ich habe gesagt, pass mal auf, wenn ihr da nicht reagiert, wenn ihr nicht bereit seid, auch auf Führungsebene euch zu öffnen, werden die Migrantenorganisationen ihre eigenen Wohlfahrtsverbände gründen. Wollt ihr das? Und da passiert immer noch zu wenig. Sie hören sich das an. Mein Vorschlag war, dass man vielleicht für eine Übergangszeit auch mit den bestehenden Migrantendachorganisationen kooperieren könnte. Und dafür sehe ich wirklich noch zu wenig Bereitschaft auf Seiten der Wohlfahrtsverbände. Wie gesagt, als Empfänger von sozialen Leistungen, Hilfsmaßnahmen sind die Migranten willkommen, aber auf Führungsebene passiert noch zu wenig. Und das müssen wir gerade in einer Einwanderungsgesellschaft endlich durchbrechen.
Machen wir hier einfach mal einen kleinen Schnitt, wenn ich darf. Einerseits geht es um die Fortentwicklung des Vereinswesens und um Vorschläge dazu. Und andererseits können wir mal kurz zurückblicken. Da gibt es ja haufenweise traditionelle Vereine in Deutschland, Karnevalsvereine, Heimatvereine, Schützenvereine. Viele Vereine in Deutschland sind mehr als 100 Jahre alt und das ist eher ein Stückchen Normalität. Und ja, da gibt es auch die alten Herren, die da schon immer saßen und da sitzen bleiben und im Grunde für das Gestern stehen und nicht für das Morgen. Und das haben Sie schon gesagt, Herr Rudolf, die Jugend bleibt weg. Wie kann man so eine Verknöcherung aufbrechen? Es gibt ja wirklich sehr, sehr antiquierte Vereine.
Also Ehrenamtgewinnung ist ein großes Problem aktuell bei den Vereinen. Also weniger Mitgliedergewinnung, die sind am Steigen, die Mitgliederzahlen. Aber Ehrenamt, Übungsleiter, das sind Problemzonen, mit denen aktuell die Vereine zu kämpfen haben. Wir als Badischer Sportbund ergreifen da auch Initiativen, unterstützen mit niederschwelligen Angeboten, was die Ausbildung angeht. Das heißt, rechtliche, wie verwalte ich die Mitglieder, rechtliche Grundlage, Haftungsfragen, all diese Dinge, die ein Ehrenamtlicher braucht, wo sich Jugendliche oder Jüngere noch davor scheuen, ganz einfach. Und der große Anteil der Bürokratie in Deutschland, mit denen auch Vereine konfrontiert sind, schreckt ganz einfach ab, wenn man jetzt wieder in diese Corona-Zeit zurückgeht. Wenn ich da sehe, was da Richtlinien abends auf die Schnelle von der Regierung oder von Landesregierung veröffentlicht wurden, die bis morgens 8 Uhr dann vor den Vereinen umgesetzt werden müssen. Das ist für ehrenamtlich einfach zu viel. Und in dieser Corona-Zeit haben auch viele, bedingt durch diese laufend Änderungen bei den Richtlinien, das Handtuch geschmissen und sind dann auch irgendwie nicht mehr zurückgekehrt. Das heißt, die haben sich anderweitig engagiert. Und im Moment ist es ein Problem, Ehrenamtliche zu finden. Dass es viele Traditionsvereine gibt und auch viele Ältere, das ist ein Phänomen. Ganz einfach, die Älteren haben auch mehr Zeit, sich zu engagieren und sowas zu bewegen. Allerdings sehen wir schon auch einen zunehmenden Trend, dass auch Junge in Vereinen sich über die Digitalisierung, über die besseren Möglichkeiten jetzt der Verwaltung eines Vereins und generell auch, um etwas zu bewegen und sich zu engagieren, da ist in der Generation, die jetzt nachwächst, eher Bewusstsein da, während vor ein paar Generationen die Karriere, berufliche Karriere im Vordergrund stand, ist doch jetzt eher auch soziale Kompetenz und sich engagieren und etwas Nachhaltiges zu tun. Und da erkennen wir, dass jetzt doch auch eine Verjüngung stattfindet bei den Ehrenamt. Aber langsam.
Langsam, Frau Zimmer. Dreht möglicherweise der Staat ein bisschen zu sehr an der Bürokratieschraube. Also da kommt eine Katastrophe nach der nächsten, die SEPA-Lastschrift. Danach die Datenschutzgrundverordnung, dann die Corona-Verordnungen und dann kommen jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich auch die Energiekosten obendrauf. Also macht man es den Vereinen auch ein bisschen zu schwer und damit auch zu schwer, sich Nachwuchs zu holen im Ehrenamt?
Ich würde gerne zwei Punkte ansprechen. Das ist einmal, es gibt eigentlich so ein bisschen eine Veränderung des Verhältnisses zwischen Staat und Vereinen. Also vor 30 oder 40 Jahren noch, also der Staat sozusagen eine sichere Bank war und eigentlich so eine Risikoübernahme immer übernommen hat. Also wir hatten das mal angeschaut, also auch gerade im Sport hat sich das ja gedreht. Also jetzt müssen die Vereine also in Vorleistung gehen und häufig das Risiko übernehmen, auch also gerade beim Bau von neuen Anlagen. Und wenn das alles gut gelaufen ist, ja, dann also steigt dann der Staat mit ein. Also der Staat ist keine also sichere Bank mehr. Das Zweite ist, dass ja früher langwierige oder also nicht langwierige, sondern kontinuierliche so Beziehungen bestanden zwischen Vereinen und also den Förderern, also dann der Kommune. Und dass es eben das ganze Vergaberecht, wo Dinge ausgeschrieben wurden, wo es einen Wettbewerb gibt, wo man sich bewerben muss, wo man Geld bekommt, auch als Verein, und das muss dann alles nachgehalten werden. Dass das gemacht werden muss, ist alles richtig. Aber das ist eine unglaubliche Arbeit, sodass natürlich dann viele Vereine, die also dort mitmachen und also auch sich bei Ausschreibungen bewerben, dann sagen, dass eigentlich, sie gar nicht mehr dazu kommen, ihre eigentliche Arbeit zu machen. Ja, und den dritten Punkt haben Sie schon angesprochen. Also der Bürokratieaufwuchs ist ungeheuer und hängt schon zusammen, also unserem neoliberalen Staat, basiert ja kaum noch etwas im Umgang also mit Behörden auf Vertrauen, sondern alles läuft über Kontrakte und über Kontrolle. Und Kontrolle ist halt mit Arbeit verbunden von beiden Seiten. Und dass das abschreckt, ist, finde ich, ist klar, ist nachvollziehbar.
Ja. In vielen Vereinen lehnen sich die Mitglieder auch gerne mal ein Stück zurück und lassen den Vereinsvorstand einfach mal machen. Wilhelm Busch hat mal zum Ehrenamt gedichtet: So ein Amt bringt niemals Ehre, denn der Klatschsucht scharfe Schere schneidet boshaft dir, schnipp schnapp, deine Ehre vielfach ab. Die Ehrenamtlichen werden nicht immer geliebt im Verein. Ist Ihnen das auch schon so gegangen, Herr Toprak?
Ja, natürlich, das kenne ich auch, auch aus unseren Vereinen, dass Leute die Verantwortung übernehmen, weil andere Mitglieder es sich bequem machen, bekommen dann auch irgendwann Probleme, weil dann auch gesagt wird, ja, der führt sich auf wie ein König und der entscheidet alles alleine. Und all diese Probleme, die man natürlich in allen normalen Vereinen erlebt, erlebt man auch in dem Verein der Migrantenorganisation auf jeden Fall.
Dennoch funktionieren Vereine, und anders als Unternehmen, die immer auf hierarchischen Druck setzen können und auf Kontrolle, geht es ja im Verein um Freiwilligkeit und Motivation. Ist der Verein möglicherweise ein Gegenmodell zum Wirtschaften?
Ja, in Vereinen ist gelebte Demokratie. Das heißt, wenn einer sich wie ein König aufspielt, muss er damit rechnen, dass bei der nächsten Mitgliederversammlung jemand anders das Amt übernimmt und sich Gruppierungen entsprechend finden, die den König stürzen. Das ist in Unternehmen ein bisschen schwieriger. Problematik ist auch in größeren Vereinen oder Verbänden die Zusammenarbeit Ehrenamt, Hauptamt. Ja, dass also da Hauptamtliche letztendlich vor Ort das Operative umsetzen, aber letztendlich das Ehrenamt die Weisungsbefugnis hat und auch die Haftung übernimmt für den Verein. Allerdings sich ja nach 2 Jahren wieder ändern kann, während die Hauptamtlichen ja noch da sind durch die Mitgliederversammlungen, die Wahlen, die stattfinden. Also da gibt es bestimmte Spannungsfelder, was natürlich in kleinen Vereinen, und man muss immer bedenken, dass 93% aller Vereine weniger als 800 Mitglieder haben. Das heißt, wir reden da wirklich nur von wenigen großen Vereinen oder Verbänden. Aber in den kleinen Vereinen gibt es keine Hauptamtlichen und dann wird das Ganze auf Ehrenamtlichen getragen. Und die sich engagieren, die was tun, die bleiben im Amt und die sich wie ein König aufspielen und eben nichts tun, die müssen damit rechnen, dass sie entweder den Verein in die Insolvenz führen und die Mitglieder laufen weg oder aber irgendjemand anders kandidiert bei der nächsten Wahl und der König ist gestürzt.
Da gibt es das Stichwort vom Non-Profit-Management. Also Manager, die dezidiert keinen Profit machen wollen. Das ist ja auch sozusagen Voraussetzung dafür, dass ein Verein steuerfrei agieren darf. Erklären Sie mal, was ist denn Non-Profit-Management im Gegensatz zum normalen Management?
Ja, da muss ich erstmal sagen, dass also Vereine sind Non-Profit-Organisationen. Und das Non-Profit bedeutet nicht, dass man gar nichts einnehmen darf, sondern wenn man etwas eingenommen hat, darf man es sich nicht in die Tasche stecken, wenn man also Mitglied ist oder im Vorstand tätig ist, sondern muss es in die Organisation, das heißt sprich in den Verein, wieder investieren und zwar für die Zielsetzungen der Organisation. Das heißt also, der Anreiz, also sich selbst zu bereichern, fällt weg. Das ist ein entscheidender Unterschied. Aber es gibt noch viele andere Unterschiede und da haben wir schon im Laufe also unserer Runde vieles angesprochen. Ne? Also die Ziele der Non-Profit-Organisation, oder sprich der Vereine, sind viel weiter gefasst als beim Unternehmen. Und es sind also gemeinwohlorientierte und gesellschaftlich orientierte Ziele. Es geht eben nicht darum, also zu verdienen. Dann sind die Mitarbeiterstrukturen sind ganz anders, das haben wir auch schon angesprochen, ne? Das Hauptamt, Ehrenamt, es gibt viel Teilzeitbeschäftigung und also ein großes Spektrum. Und ja, die Entscheidungsstrukturen sind auch nochmal anders, weil also bei uns haben wir, also in Europa haben wir eine Tradition, dass eben also die Demokratie eine Rolle spielt, weil die Vereine haben ja die Demokratie auch vorangetrieben. Das war ja der also große Unterschied. Ne? Das waren die ersten Gründungen, richteten sich ja gegen also das also autokratische also Modell. Also gibt es viele Unterschiede und also wenn ich einen Werbeblock einführen darf, wir haben ja einen Weiterbildungsstudiengang Non-Profit Management and Governance und da kann man also sich fit machen gerade also für diesen Bereich. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Bereich, weil wenn man die Vereine als Organisationen anschaut, als Non-Profit-Organisationen, dann sieht man eigentlich, wie wichtig sie sind für also unsere Gesellschaft und gerade in Krisenzeiten, das haben wir auch alle schon also thematisiert und dass eigentlich also unser Staat relativ wenig macht, um diese Organisationsform besonders zu schützen. Und es könnte viel mehr gemacht werden, auch also in Richtung Bürokratieabbau, also Entwicklung einer Organisationsform, die speziell dafür also geschaffen wird, das zu tun, was Vereine alles tun, weil jetzt wird ja unheimlich aufgepasst. Ne? Also wenn Sie ein Verein sind und Sie müssen ja trennen zwischen Ihrer ideellen Tätigkeit und Ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit. Das heißt also, die gesamte Komplex der Buchführung, wenn Sie ein bisschen größer sind, dann ist das eigentlich im Verein oder Non-Profit-Organisation ist das schwieriger als im Unternehmen.
Ja, schon jeder kleine Schützenverein. Der Sportbetrieb ist ideell und die Gaststube daneben, wo für 1,50 die Cola verkauft wird, das ist dann materiell und der Kassierer darf es auseinanderrechnen. Genau. Ist nicht immer ganz leicht. Sagen Sie, Frau Zimmer, haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb eigentlich die Vereine, die Vereinslandschaft, dieses ganze Vereinswesen, die Vereinskultur Und wir haben das ja wirklich sozusagen jetzt sehr sporadisch und breit andiskutiert und es gäbe zu jedem Einzelaspekt noch ganz viel zu sagen. Aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so unter dem Radarschatten der Politik durchläuft, warum niemand so richtig hinguckt, auch in der Wissenschaft nicht wirklich da hinguckt?
Ja, also in der Politik, das ist so, dass man halt immer nur lange Zeit auf die beiden Bereiche geschaut hat, Kapital und Arbeit. Also das waren dann die großen Organisationen, natürlich die großen Firmen und dann die also Wirtschaftsverbände und auf der anderen Seite die Gewerkschaften. Und der große andere Bereich war dann gar nicht da, bis Ausnahme kann man noch sagen, also die Kirchen. Und es gibt eigentlich erst in, ja, ich würde sagen, so die letzten 10 Jahre, also ein Umdenken. Das hängt auch ein bisschen mit der Wissenschaft zusammen, weil die Wissenschaft hat sich gerade hier in Deutschland nicht im besonderen Maße, also dieses Bereichs angenommen. Sie haben das ja auch in ihrer Anmoderation also gesagt. Also Vereine hatten ja so ein bisschen einen Touch, so etwas ins Lächerliche. Das sind Vereinsmeier, also die werkeln da so herum. Und also diesen großen, also gesellschaftlichen, auch wirtschaftlichen Beitrag, also die dieser ganze Bereich leistet, das ist über Jahre überhaupt nicht gesehen worden und wird immer noch nicht gesehen. Wie auch noch nicht richtig gesehen wird, also welchen großen Anteil also die Vereine im Sinne von einer also Sozialwirtschaft leisten. Das ist einfach so. Und ich meine, also Politik, das dauert halt, bis das so irgendwann mal in den Köpfen ankommt.
Also ich erlebe das auch immer wieder bei Kommunen und Städten, dass also Vereine eben nicht wertgeschätzt wird, was sie alles tun für die Gemeinschaft, was ich eben schon gesagt habe, für Jugendliche, Ältere, Flüchtende und vieles mehr, auch Gesundheit, sondern dass sie eher als Bittsteller gesehen werden. Sie wollen Zuschüsse für ihre Anlagen und kosten nur Geld und sind eher als Bittsteller gesehen. Aber den Wert, den eigentlich ein Verein bringt, wird nicht gesehen. Also der Badische Sportbund hat vor kurzem eine Studie aufgestellt, Sport ist wertevoll. Und hat davor gerechnet, dass jeder Euro, die in einer Kommune in einen Verein gesteckt wird, etwa 10 Euro wieder zurückbringt an Gegenleistungen durch die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten und durch diese vielen Werte, die sie letztendlich für die Gesellschaft bringen. Eine Kommune muss einfach einsehen, wenn sie die Vereine nicht entsprechend fördert. Die Familien, die in die Kommunen ziehen, die schauen sich das Vereinswesen an. Die gucken, können meine Kinder dort Sport treiben? Gibt es ein funktionierendes Vereinswesen? Kann ich dort meine Fitness oder was auch immer betreiben? Und wenn ich das in Kommunen nicht finde, werde ich in diese Kommune nicht hinziehen, sondern werde woanders gehen, zur Nachbarkommune. Insofern ist jede Kommune gut beraten, wenn sie investieren in Sportanlagen, in Sportstätten, in Vereine. Dann kommt auch der Zuzug, dann kommen die jungen Familien. Und dann blüht auch die Gemeinde und das kommt vielfach wieder zurück, das Geld.
Herr Toprak, der Verein hat Ihnen geholfen, sich in Deutschland zu integrieren und heute vertreten Sie Vereine, die genau diesen Zweck auch haben, Integration. Was wäre eigentlich dieses Land ohne Vereine? Können Sie sich das überhaupt vorstellen?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben ja vorhin auch gesagt, die Daseinsvorsorge, die Vereine übernehmen ja auch viele staatliche Aufgaben. Der Staat delegiert ja auch an die Vereine. Ohne den Einsatz der Vereine würde, glaube ich, unsere Gesellschaft, unser Staat auch nicht funktionieren. Die originäre Grundfunktion der Vereine ist ja, die starke gesellschaftliche Bindungskraft zu erzeugen. Und das leisten die Vereine. Aber meinem Vorredner würde ich auch zustimmen, dass die Vereine noch mehr Unterstützung brauchen von Seiten der Kommunen, der Politik. Auf die Bundesebene reagiert so ein bisschen. Vor einiger Zeit wurde ja auch eine Bundesstiftung für Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement gegründet auf Bundesebene, die ja auch nochmal auf Bundesebene das Ehrenamt auch fördern soll, unterstützen soll. Ohne Vereine können wir unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft nicht aufrechterhalten. Das glaube ich schon.
Das war das SWR2-Forum zum Thema typisch deutsch Krise und Chancen der Vereinskultur. Es diskutierten Ali Ertan Toprak, er ist der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Gerd Rudolph, Präsident des Badischen Sportbundes und Professor Dr. Annette Zimmer, Politikwissenschaftlerin von der Universität Münster. Am Mikrofon war Thomas Ihm.